Sag mich richtig, liebe Schlagerfreund, ist der Medienpodcast der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung mit Alexander Teske, Autor des Buches Inside Tagesschau, Peter Welchering, lange ZDF, Anne Mücke, lange RBB und Ole Skambax. Bei ihnen allen fand sich Andreas Dorfmann, bei dem auch noch immer nach über 40 Jahren viele vor allem an Rias 2 denken. Heute ist er bei News und da wären wir schon beim Dossier News 2.
Und nun das Dossier.
Als Westberliner war natürlich SFB 2 so das klassische Westberliner Programm, was man gehört hat. Echo am Morgen, Echo am Mittag, da habe ich auch mein Praktikum gemacht bei den ganzen Großen, die damals sehr, sehr populär waren. Rias war auch der Zweitsender für mich eigentlich, den ich auch sehr gerne gehört habe. Und AFN natürlich auch, das ist logisch, wenn man im Westen groß wurde, dass man eine Anbindung zu den Alliierten hatte und besonders zu den Amerikanern, zu den USA, aber auch zu Großbritannien, weil ich bin ja im britischen Sektor aufgewachsen und deswegen auch BFBS und BBC spielten auch eine große Rolle.
Wobei das im Ostteil, glaube ich, auch alles gehört.
Wurde auch alles gehört, genau. Es gab irgendwann diese Zündung. Also wie gesagt, ich habe ja auch Rias schon gemacht. Das wurde dann immer weniger, weil ich dann hauptsächlich für den SFB gearbeitet habe. Und dann irgendwann bekam ich einen Anruf vom Intendanten bzw. Sekretariat des Intendanten des Rias. Und der hatte mich eingeladen, weil die damals planten, wir machen ein neues Programm. Rias 2, 24 Stunden lang, etwas, was es hier noch nicht gab in Berlin-Brandenburg. Servicewellen aus Westdeutschland kannte man oder Ö3, Radio Luxemburg, das war alles bekannt. Aber in Berlin gab es ja viele interessante Sendungen in diesen Sendern, die es gab, aber eben halt nicht durchgehend. Und das war das erste Formatradio nach amerikanischem Vorbild mit Jingles. Also da wird dann gesungen, Rias 2, typisch Berlin, das war ja sehr populär. Und da dachte ich mir, ach, das ist eigentlich interessant, aber ich fühle mich doch so wohl im SFB. Und dann habe ich aber gemerkt, der SFB hat sich damals nicht verändern wollen oder zu spät verändert. Da war Rias 2 schon die absolute Nummer 1. Eigentlich Zielgruppe Berlin und Deutschland, also hauptsächlich DDR. Deswegen hatten wir auch Sendeanlagen in Berlin und in Bayern, in Hof, um den Osten natürlich zu erreichen. Aber in West-Berlin und in Bayern wurde der Sender genauso gehört. Der war allein in West-Berlin, damals gab es nur Zahlen aus West-Berlin, innerhalb von 3 Monaten die absolute Nummer 1. Und da habe ich mir gesagt, also ich möchte da eigentlich dabei sein. Und dann bin ich so 1 Jahr und 3 Monate oder 2 Monate, ja, im Oktober 85 ging es los. Und zum Januar 87 kam ich dann, weil ich es dann da einfach nicht ausgehalten habe, dann von jedem Dritten zu hören, ja, wir haben ja früher dich immer gehört, aber wir hören jetzt nur noch Rias 2. Da will ich jetzt aber dabei sein. Und wenn die mich wollen, da umso besser.
Aber Rias hieß eben auch, man hat amerikanische Botschaften gesendet.
Ne? Ja, na klar. Das war der Rundfunk im amerikanischen Sektor oder Radio in the American Sector, ja.
Also ich erinnere mich, meine ersten Arbeiten, ich war damals erst beim WDR, danach beim NDR, da hat Rias auch immer was angefordert, ging auch über einen Programmaustausch, aber da wurde dann doch auch schon darauf hingewiesen, dass man eben auch Rias-like so einen Beitrag machen sollte. War das, wenn man dann vorher für den Sender Freies Berlin gearbeitet hat, nicht doch eine Umstellung, dass man doch ein Stück mehr, ich sag mal, PR-Arbeit für die Amerikaner macht und nicht mehr unabhängigen Journalismus?
Nein, das war genau das Gegenteil eigentlich bewirkt, weil der amerikanische Journalismus war eigentlich der freiste Journalismus. Ich kann mich noch an diese Sache erinnern, wir hatten Hörer beim Rias, die haben sich beschwert, dass wir zu harte Kommentare gegen die USA gesprochen haben. Und da haben wir gesagt, ja, genau das ist die Idee des amerikanischen Journalismus. Natürlich, man kann frei berichten und man kann auch die Politiker hart angehen. Das wäre übrigens heute mal eine ganz gute Sache, wenn wir das wieder könnten. Das machen wir ja natürlich. Ich bin ja jetzt bei News und bei News machen wir das ja. Aber in den Öffentlich-Rechtlichen ist das ja zum Beispiel, hier sitzen die Opfer,
danke.
ist das ja heute schwierig, ne? Das wissen wir ja auch, Herr Teske ist ja auch angesprochen worden bei der Tagesschau.
Ein wenig schmierig schon, der Herr Dorfmann, aber in Sachen US-Journalismus bin ich geneigt, ihm zuzustimmen. Während bei uns beispielsweise nur Zelensky mit seinen Geldgebern spricht,
give us a credit.
Ein Dorn im Auge war der Rias natürlich, den Mächtigen in der DDR. Bis heute wird gerne zurückgewiesen, der Rias habe doch keine Propaganda gemacht. Von Dorfmann selbst sicher auch sehr gern. Umso heiterer, dass er nun auf eine Frage des Ole Skambax antworten muss.
Die Rias 2 Sendepläne waren angepasst an die Ost-Schulzeiten. Ja. Also tatsächlich habt ihr da insofern geschaut, wie können wir unsere Audience am besten erreichen und entsprechend dann programmiert.
Ja. Also es war schon sehr professionell, was da abgelaufen ist bei den anderen Sendern. Also damals gab es ja noch keine Privatsender in Deutschland, zwar RTL, die rübergeschwappt sind nach Rheinland-Pfalz zum Beispiel, UKW oder dann natürlich auch Baden-Württemberg, also dieser Bereich da unten, Saarland ganz stark. Ansonsten natürlich auf Kurzwelle oder Mittelwelle auch noch etwas weiter. Aber ansonsten gab es, also in Deutschland gab es noch keinen Privatfunk, als ich angefangen habe. Auch kein Privatfernsehen, sondern privat waren die Zeitungsmedien und Zeitschriftenmedien. Der Rest war öffentlich-rechtlich und dann gab es eben halt so alliierte Sender wie den RIAS oder AFN oder BFBS. Und insofern war die Medienlandschaft damals auch eine ganz andere. Und deswegen war auch alles insgesamt anders. Aber viele haben dann nachher RIAS 2, zumindest so von der ersten Ausrichtung her, kopiert. Als die ersten Privatsender dann kamen, da hat man schon gemerkt, so Radio Schleswig-Holstein, RSH, ne? Da hörte man schon deutlich auch an den Jingles so RSH, RSH, RIAS 2. Also da hat man, und auch von der Moderationsart her, also da haben die viel kopiert. Was sie aber nicht gemacht haben, den Journalismus in der Form, wie wir ihn damals gemacht haben, das konnten auch die Privatsender damals, obwohl sie wesentlich mehr Geld hatten als heute, auch noch nicht leisten. Und das war das Interessante. So einen Sender kann es auch heute nicht mehr geben. Den gab es einmal und der kommt auch nicht mehr. Ich sollte Moderator des SF Beat werden. Weil ich hatte schon meine Sendung Hits für Fans, das war diese Jugendsendung, die war sehr erfolgreich, und Radioshop morgens, das war eine Sendung von 6 bis 9, die ich moderiert habe auf SFB 1. Und SFB 2 wollte mich ganz gerne, ich habe da auch schon Reportagen gemacht für die Unterhaltungsredaktionen, also journalistische Reportagen, Ü-Wagen zum Beispiel, mit dem Ü1 war ich auch draußen für das Kaleidoskop am Mittag der Unterhaltungsredaktion. Und der Jugendfunk kam dann auf mich und sagte, du bist erfolgreich, auch wir wissen, alle hören Hits für Fans, wir hätten dich gerne auch beim SF Beat. Dachte ich, ja, SF Beat, okay. Da haben wir eine Probesendung aufgenommen. Und dann habe ich versucht, so zu moderieren, wie ich das auch heute mache. Ich versuche schon immer relativ, auch wenn man weiß, man hat Rahmenbedingungen, objektiv Journalismus zu betreiben. Und dann wurde mir aber gesagt, das ist alles toll, das klingt alles professionell und das wird mit Sicherheit bei unseren Hörern auch gut ankommen, aber du musst automatisch immer gegen die Polizei sein. Da ging es also um ein Polizeieinsatz, der wirklich passiert ist. Ein Schüler ist getötet worden. Das war in Bayern damals eine Geschichte. Und die habe ich relativ, ja, zurückgenommen, anmoderiert. Und daher hat man von mir verlangt, ich müsste dann aber automatisch, weil es Jugendfunk ist, auf der Seite des Jugendlichen, der erschossen worden ist, stehen. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Nicht mit mir. Dann lassen wir es lieber.
1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht.
Nicht unsympathisch vom Dorfmann, lernen mit Schlager, Modo 1, 2, Polizei.
Also kann man sagen, klingt es für mich so, dass damals schon sozusagen an den einzelnen Sendern und schon gar in den einzelnen Redaktionen man sich da auch schon so einen eigenen Kosmos geschaffen hat, wo alle sozusagen die gleiche Farbe trugen und andere als Störfaktoren empfunden wurden. Das ist ja heute, finde ich, eins der größten Probleme der Redaktion, wo es aber eben nicht mal mehr unterschiedliche Redaktionen mit unterschiedlichen Farben gibt. Dadurch wird es noch krasser deutlich. Aber dann gab es das damals halt auch schon.
Das gab es damals auch schon.
War aber doch eher die Ausnahme. Ne? Also so meine Wahrnehmung aus der Zeit, ich bin ja 83 in den Journalismus gekommen, die ging ja so in die Richtung, klar, der Redaktionsleiter war der kleine König. Der hat auch sowas wie eine Linie vorgegeben, aber dann gab es doch immer so zwei, drei Leute in dieser Redaktion, die auch ein eigenes Standing hatten. Deshalb habe ich das Ganze gern so als konstitutionelle Monarchie verglichen. Ne?
Das war in den anderen Redaktionen auch tatsächlich so, auch beim Zeitfunk zum Beispiel war das so, beim Echo am Morgen, Echo am Mittag, da gab es sehr unterschiedliche Typen und auch sehr unterschiedliche politische Ansichten. Da war der CDU-Mann mit dabei und noch ein CDU-Mann und vielleicht sogar einer aus Bayern, der CSU sehr nah war, aber ansonsten war natürlich sehr viel SPD, das ist vollkommen klar.
Das ist richtig.
Und schon sind wir mittendrin im politischen Geeifere. Dann schauen wir mal den Tatsachen ins Auge.
Gucken uns mal die Mehrheiten an. Zählen wir mal zusammen. CDU, CSU, nehmen wir vielleicht auch noch die FDP, die ja jetzt keine Rolle mehr spielt, aber davor noch. Und die AfD dazu. Dann sehen wir ganz klar eine eher konservative Mehrheit als eine linksgrüne Mehrheit. Aber repräsentiert, auch gerade in den Medien, besonders in den öffentlich-rechtlichen Medien, aber durchaus auch in den privaten, ist genau das Gegenteil. Nämlich die linksgrüne Mehrheit, das Gendern und viele andere Dinge, auch eine Weltsicht, die weit von den normalen Menschen weg ist. Also Städte funktionieren anders. Diese urbanen Städte, Berlin, Hamburg, München, ja, was weiß ich. Das war aber schon immer so. Aber das platte Land, das flache Land, das denkt anders. Und das sieht man ja auch an Wahlergebnissen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich gucke jetzt nach Brandenburg, weil ich da sehr lange als Chefredakteur auch gearbeitet habe beim Fernsehen, dann kann ich Potsdam auf der einen Seite nehmen, da sage ich, okay, das ist der 13. Bezirk von Berlin. Der ist genauso linksgrün. Aber der Rest, wer regiert denn da in Anführungszeichen oder wer könnte regieren, wenn es möglich wäre? Und teilweise ist es ja auch schon so im kleinen Rahmen oder auch in Kombination durchaus mit der CDU. Es ist die AfD. Und alle tun sich zusammen, versuchen eben halt die AfD zu verhindern. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter bewerten jetzt und mich auch gar nicht jetzt auf das Thema AfD groß einlassen. Nur wenn ich jetzt das einfach mal neutral sehe und ich muss ja als Journalist versuchen, es neutral zu sehen, auch wenn ich, was weiß ich, die oder die Partei wähle oder das in meinem Privatleben mache, was vielleicht nicht so viele tun. Das spielt aber keine Rolle für einen Journalisten. Ein Journalist sollte, ja, das ist im Grunde dieser Satz, den ja Hajo Friedrichs, der große Tagesthemenmoderator, damals gesagt hat. Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich niemals mit einer Sache gemein macht, auch nicht mit einer guten. Er soll immer mittendrin sein, aber niemals dabei. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Es sind viele dabei, die sind nicht nur mittendrin, sondern dabei.
Alle dabei waren wir bei Corona.
Mein Name ist Dr. Wolfgang Wodak und ich grüße die Hörer der kleinen Audiodatei.
Ein Kollege vom RBB hat relativ früh im Jahr 2020 von seinem Vorgesetzten gesagt bekommen, eine relativierende Berichterstattung über Corona wird es bei uns nicht geben. Du hast damals was Ähnliches gesagt bekommen bei Hauptstadt TV.
Ja, das ist so. Also Potsdam TV ist der Sender zuerst, gegründet von der Holzbrink-Gruppe, dann verkauft an die Hofbauer Stiftung, eine evangelische Stiftung. Die waren der Besitzer von Potsdam TV und Potsdam TV wurde dann umbenannt in Hauptstadt TV, weil man sich vergrößern wollte, nicht nur für Potsdam, sondern auch für Berlin senden wollte. Hauptstadt stand dann für die beiden Hauptstädte, Landeshauptstadt Potsdam für Brandenburg und für die Hauptstadt, Bundeshauptstadt Berlin. Da war ich Chefredakteur, ich wurde also 2017 Chefredakteur dort. Davor habe ich schon den Anchorman gemacht. Irgendwann war ich dann eben als Chefredakteur und Hauptanchorman, also der Chefmoderator und der Chefredakteur in einer Person. Und das war alles auch nett. Wie in jedem Medienhaus gibt es natürlich immer Diskussionen, was ist wichtig, welche Themen, welche Ausrichtungen. Logisch, dass man als Sender, der der evangelischen Kirche nahesteht, auch eine christliche Ausrichtung hat und dass das Thema Christentum und Kirche eine große Rolle spielt, dass man das natürlich mit als Inhalt drin hat, ist ja vollkommen klar. Also sowas versteht sich von selbst. Aber ich habe, das war auch alles super. Man hat mich auch machen lassen und man hat mir eigentlich auch nie, also inhaltlich da reingequatscht, politisch schon gar nicht mit den Interviews. Ich hatte einen Kollegen noch, der war eher links, ich war eher konservativ und da haben wir uns wunderbar verstanden, wir haben uns super verstanden und haben das schön aufgeteilt und gesagt, ja, heute kommt die Frau Baerbock und morgen kommt, was weiß ich, der Woidke und dann kommt jemand von der CDU und dann ging das ja dann auch nach Berlin und dann hatten wir die Berliner und dann hatten wir sogar Bund drin, ich habe sogar die Berichterstattung dann aus der Bundespressekonferenz gemacht, das war alles super. Bis zu diesem Tag, als Corona bei uns offiziell Konjunktur bekam. Ja, also es wurde der Laden eröffnet, wurden die Rollläden auf der einen Seite runtergemacht und auf der anderen Seite hoch und dann hieß es, wir sind ab sofort der Corona-Sender. Und dann habe ich natürlich als Chefredakteur gefragt, ja, was bedeutet denn das? Also es kam von oben. Ja, dass wir über alles berichten, dass wir die Pressekonferenzen übertragen, dass wir immer vor Ort sind, wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Nun wussten wir ja am Anfang nun wirklich nicht, was da alles so kommt. Man merkte schon, okay, da war man sich ja auch noch so uneinig. Also da gab es ja auch die Pressekonferenzen, da hat Drosten dann gesagt, naja, so hoch ist ja die Ansteckungsrate gar nicht, wir müssen jetzt nicht nach China gucken und so weiter und so fort. Das hat sich ja dann relativ schnell verändert. Und je mehr ich auch Leute eingeladen habe während der Zeit, die eine andere Meinung hatten, denn die Maßnahmen waren von Anfang an unter Juristen ganz stark umstritten. Und ich habe dann einen Richter aus Berlin eingeladen, der sich kritisch zu diesen Corona-Maßnahmen aus juristischer Sicht geäußert hat, den habe ich eingeladen und dann hieß es schon so, ja, muss das denn sein? Und sage ich, ja, es muss sein. Und dann hat man mir auch tatsächlich zu verstehen gegeben, nicht so direkt, also kann man nicht, dass Frau Merkel mich angerufen hat oder wer auch immer. Nein, nein, so war das nicht. Dann hat mir zu verstehen gegeben, naja, die Schwurbler und so weiter und so fort. Wir müssen den ja nicht ein zweites Mal einladen. Habe ich dann trotzdem getan in meiner Funktion. Und dann hat man einfach mir so Leute um mich rum platziert und mir noch mehr Sendungen gegeben, die ich moderiert habe. Und wenn man natürlich ständig moderiert, das war dann täglich teilweise 2-3 Sendungen am Tag, Live-Sendungen, dann hat man als Chefredakteur natürlich so viel zu tun, als Moderator schon, diese Sendungen zu machen, zu schreiben, zu recherchieren. Natürlich mit dem Team, aber trotzdem, die Arbeit liegt ja dann doch am Moderator. Diese ganzen Texte auch moderieren, ist ja anders als bei der Tagesschau. Da spricht eben Jens Riewer das, was andere schreiben. Ich habe meine Texte immer selber geschrieben oder auch frei moderiert. Und dann hat man natürlich weniger Zeit. Und dann wurden die CVDs, ähnlich wie bei der Tagesschau, wurden die CVDs immer wichtiger und haben immer mehr Entscheidungen getroffen. Und dann hatten wir eben halt Herrn Drosten ständig auf dem Sender, stundenlang werden die Kanzlerin ständig auf dem Sender. Und die Corona-Maßnahmen wurden einfach nicht mehr hinterfragt. Das habe ich dann natürlich trotzdem immer noch versucht, aber das wurde dann immer unangenehm.
Afrikanische Länder, wo es also durchaus aber Großstädte gibt, da werden wir Bilder sehen in der Zeit zwischen Juni und August im Sommer, die wir nur aus Kinofilmen kennen.
Bis heute wundere ich mich, ob meines Lebens und auch ob des Dorfmanns, in dem der Revolutionär erwachte.
2023 war es dann so weit, dass ich gesagt habe, nach knapp 6 Jahren als Chefredakteur und ja, lange Zeit ja eigentlich, also ich habe 2014 da schon angefangen bei dem Sender, jetzt kündige ich.
Zacharias kamen dann nicht ABBA, sondern News.
Könntest du dir vorstellen, zu uns zu kommen? Und uns war in dem Fall News. Und da wusste man ja schon, News, da zucken viele zusammen und sagen, oh ja, ich meine, wenn ich jetzt google, ja, dann sehe ich, ah, rechtspopulistisches Medium, was ein vollkommener Quatsch ist. Als dieser Anruf kam, dachte ich mir, toll, weil Julian Reichelt war der Einzige als Chefredakteur der Bild-Zeitung, der die Corona-Politik von damals und die Kanzlerin angeprangert hat und auch im Grunde deshalb diesen Job verloren hat als Bild-Chefredakteur. Nicht, weil diese Frauengeschichten eine Rolle gespielt haben, die man hochgespielt hat. Nein, es waren genau das. Und es war natürlich, da war es die große Politik, die Kanzlerin, die da wohl, wie ich gehört habe, gelesen habe, eine große Rolle im Hintergrund spielt, die das einfach nicht haben wollte, dass einer so kritisch und so offen und so frech und unerschrocken Journalismus betreibt.
Unerschrocken. Huch. Das Verdi-Medienmagazin MMM schreibt über News, es sei eine Bühne für rechte Hetze. Was ist da möglicherweise dran?
Ich kenne das ja schon mit Hass und Hetze, das hat ja der Osten auch über den Rias behauptet. Der, wer Rias hört, den Frieden stört, der Sender aus dem Westen, aus West-Berlin, der Hass und Hetzesender. Deswegen, das kommt wieder. Ich habe mal gesagt, ich habe dreimal gute Erfahrungen mit 4 Buchstaben gemacht. Das erste war Bild, das zweite war Rias, das dritte ist jetzt News. Also insofern passt das ganz gut. Nein, das ist kein Hass- und Hetzesender. Wir machen Journalismus. Natürlich sind wir ein Sender, der konservativ geprägt ist. Okay, das gab es immer. Also das war der Springer Verlag ja auch.
Ist nur auch heute noch. Konservativ geprägt oder nicht doch ein Stück weiter auch mit einer Einparteien-Tendenz?
Nein, absolut nicht. Das ist das, was man uns immer unterstellt. Das ist gar nicht so.
Wenn das Böse beginnt, aus dem aus der Ferne glatten Gesicht des Andreas Dorfmann zu brüllen, dann ist es doch gern die DDR, für die der Rias, wie wir vorhin gelernt haben, seine Sendepläne anpasste, die er aber natürlich nie mit Propaganda überziehen wollte. Propaganda machen überhaupt nur die anderen, die Bösen,
die Propagandisten.
Ich schlage vor, das Glas zu heben und zu trinken.
Mit Anne-Kathrin Lücke konnte ich in der vergangenen Woche sprechen. Noch nicht terminiert, aber verabredet sind wir für ein Interview, in dem wir uns auch mit Jugendradio DT64 und Fritz vom RBB befassen wollen. Wird Schwurf.
Jugendradio DT64.
Sie deutete an, dass man vielleicht etwas zu vorsichtig war. Zu unkritisch mit dem Andreas Dorfmann? Nein, meine ich nicht. Ein sehr schönes Interview, in dem er sich doch gut fühlte und auch viel sagte. Und nochmal die Werte tief geblasen zu bekommen, allein das ist es doch wert.
Weil wir diese Werte, also die Werte der westlichen Demokratie, durchaus nach dem amerikanischen Vorbild, und da müssen wir jetzt nicht über Trump oder so sprechen, das ist eine ganz andere Geschichte, wobei ich finde, das ist auch leider zu einseitig in den anderen Medien, wir gehen damit eben halt anders um. Wir machen klassischen Journalismus dort und das gefällt mir und zwar mit Profis.
Und Ole Scumbags fragt den Andreas Dorfmann nochmal nach den öffentlich-rechtlichen Medien.
ARD und ZDF singen heute aus IFF.
Wie lange gibt es denn noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Ja, er tut ja alles selber dafür, dass er aufgelöst wird. Ich glaube, die kämpfen. Sie kämpfen eigentlich nur um ihre Macht. Die wollen sie nicht verlieren. Und das hat natürlich alles viel mit den Dingen drumherum zu tun. Das hat mit NGOs, mit politischen Parteien, übrigens auch genauso mit der CDU, CSU zu tun. Die wollen natürlich auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk behalten, weil sie wissen ja, da haben sie auch Einfluss drauf über die Gremien. Das ist ja klar.
Und auch mit den Verbänden wie dem DJV.
Aber wir werden sehen, wie das weitergehen wird, wenn der erste Ministerpräsident, das wird ja dann wahrscheinlich ein AfD-Ministerpräsident sein, den Rundfunkstaatsvertrag kündigt, ist ja auch schon angekündigt. Also wir haben ja Wahlen in diesem Jahr 2026, viele Wahlen, unter anderem in Sachsen-Anhalt. Da hat ja schon der Kandidat gesagt, wenn er Ministerpräsident wird, dann wird er diesen Staatsvertrag kündigen. Und ich glaube, dann wird das Ganze in Bewegung kommen.
Aus der Bewegung pendelt aus, sachlich richtig, die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, der Podcast mit Andreas Dorfmann von News. Uff, das dritte News-Special ist vorbei und ich bin froh drüber. Vor dem Krieg gegen den Iran produziert, der von News ziemlich uneingeschränkt unterstützt wird. In den Schlagzeilen lese ich, USA versenken iranisches Kriegsschiff, US-Kriegsminister, Amerika gewinnt, entscheidend, verheerend und ohne Gnade. NATO fängt iranische Rakete vor türkischen Luftraum ab, Iran verschiebt Trauerfeier für Gemarterten, so schreiben sie es Ali Khamenei. Israel bombardiert die Versammlung, bei der Khameneis Nachfolger bestimmt werden sollte. Könnte so die Tagesschau der Sohn werden. Tagesschau, NATO fängt eine iranische Rakete nahe der Türkei ab. Kritisch Spaniens Ministerpräsident Sanchez. Italien führt ein neues Gesetz gegen Antisemitismus ein. Wird man wohl brauchen. Gut ist, man kann jetzt sehen, wer auf der Seite des Krieges oder auf der Seite des Friedens steht.
Es entsetzt mich, was ich in den sozialen Medien lese. Nieder mit den Mullahs, vernichtet sie, lasst die Bomben fallen. Dieses kriegslüsterne Geschrei macht mich fassungslos.
Frau Magister Elsa Mittmanns-Guber, die Frau an der Seite von Stefan Magnet, von Auf 1, dem Fernsehsender, den sie nie ohne die Bezeichnung gesichert rechtsextrem erklärt bekommen.
Kein Krieg ist gerecht. Und wer das Märchen vom Krieg für den Frieden immer noch glaubt, der fällt auf die älteste Propagandageschichte der Menschheit herein.
Das ist gesichert rechtsextrem. Klug erklärten sich in dieser Woche auch Dominik Reichert und Paul Klemm vom Kompaktmagazin zur Sache.
Ich habe gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse.
Sie behandeln die Spaltung innerhalb der AfD. Auch hier gibt es genug Leute, die den Krieg bejubeln.
Keinen Krieg gegen Russland!
Höcke spricht gegen diesen Krieg. Kann das rechtsextrem sein?
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Er wird von der Tagesschau zitiert. In Sache Krieg, es kann auch einen Zeitpunkt geben, der zu spät ist. Ich erlaube mir zu fragen, welcher kann das sein? 5.45 Uhr.
Aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.
Bei der Trump-Audienz sprach Trump 30 Minuten, Merz gefühlte 3.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes.
Egal, wie sehr es noch abnimmt, warum sehe ich Rechtsextremismus ganz woanders?
Ich habe das Glück, und es ist nicht mehr als Glück und Zufall gewesen, nur das, im Westen geboren, im Westen groß geworden zu sein.
Im Rückblick empfinde ich es als Glück, doch wenigstens fast 19 Jahre in einer zivilisierten Gesellschaft gelebt zu haben.
Friedrich Merz.
Danke, liebe Svetlana, und es gesagt zu haben, wird für die letzte Stunde mir inneren Frieden geben. Vielleicht kommt diese ja schneller, als wir alle denken. Irakische Kurden starten eine Offensive im Iran. Neue Luftangriffe auf den Libanon. US-Zerstörer von iranischen Raketen getroffen. Öffentlicher Auftritt von Mahmoud Ahmadinejad. Der Iran dementiert Berichte der New York Times über CIA-Kontakte. Vatikan News zitiert Kardinal Pietro Parolin. Die Herrschaft der Gewalt hat das Recht ersetzt. Washington Post, US-Vorrat an Präzisionswaffen geht rapide zurück. Zitiert den Demokraten Mark Warner. Unsere Munitionsvorräte sind knapp. Ein Berater von Khamenei lehnt Gespräche mit den USA ab. Es gibt kein Vertrauen mehr. Jemen verspricht Hilfe für Teheran. Zahl iranischer Angriffe zurückgegangen. USA zerstören Raketenlager und Abschussrampen. Präsident Pezeshkian erklärt die Nachbarländern, wir haben versucht, einen Krieg abzuwenden. Die US-amerikanisch-zionistische Militäraggression lässt uns aber keine andere Wahl, als uns zu verteidigen. Angriff auf Mädchenschule, mittlerweile über 170 Tote. US-Seite weist Absicht zurück. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa wirft den Westen Schweigen zum Schulmassaker vor. Chinas Außenministerium, sein Land werde den Iran bei der Wahrung seiner Interessen unterstützen.
Nicht nur Politiker, sondern auch einfache Bürger äußern sich besorgt über diese statistischen Daten.
Zum Beispiel die Benzinpreise, liebe Svetlana. Die 2-Euro-Marke ist geknackt, erkläre ich am 5. März 2026 einem Donnerstag. Und Wladimir Putin erklärt in einem Interview mit Pavel Zarubin, Russland könne seine Gaslieferungen in die EU sofort einstellen. Er hält das für sinnvoll. Warum das von der EU verhängte Bezugsverbot ab 2027 erwarten? Ich stimme ihm zu und vielleicht wäre auch ein Benzinpreis von 4 Euro pro Liter sinnvoll. Nach all dem, was wir taten und zugelassen haben. Der Frühling bleibt im Westen bis 20 Grad, kommende Woche wechselhafter.
Marcello, hast du wieder eine gute Sendung gemacht? Daumen hoch.
Europe's Alternative Music. Radio Parabu.